Ja, einen schönen guten Morgen euch alle. Ich darf noch den Hans-Georg begrüßen, der erst heute zu uns stoßen konnte. Herzlich willkommen. Dann den Hans-Heinrich, den ihr vom letzten Mal schon kennt. Auch du bist sehr herzlich willkommen und Hans-Heinrich wird nachher sicher ein paar Worte zu uns sagen. Kommen wir zum Thema. Lebenstatsachen ist ja ein Stichwort, das zum Tagungsthema gehört. Und unsere Aufgabe wird es sicher sein, mal diese Lebenstatsachen erstmal zur Kenntnis zu nehmen, mal Bescheid zu wissen, um was geht's denn überhaupt. Und Lebenstatsachen gibt's jede Menge. Eine davon wäre, ja, heute ist Freitag, der 14. November 2014 und trübes Wetter. Naja gut, das ist nun wirklich nicht so dramatisch und so existenziell, dass uns das tief berühren müsste. Aber es gibt ein paar andere Fakten, mit denen wir konfrontiert sind, ob wir das zur Kenntnis nehmen oder nicht. Und der Buddha hatte sich das zur Aufgabe gemacht, die sich mal anzugucken und auch näher darzustellen. Ich habe eine kleine Lehrrede herausgesucht, wo das exemplarisch geschieht. Und die möchte ich heute mit euch besprechen. Diese Lehrrede heißt die 8 Weltgesetze. 8 Weltgesetze gibt es. Sie folgen dem Weltlauf und der Weltlauf folgt diesen Weltgesetzen. Welche 8? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Manchmal sind ja Dinge so nahe vor unseren Augen, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Und es braucht gelegentlich einen Buddha, der auf diese ganz, ganz einfachen, aber doch existenziell entscheidenden Fakten aufmerksam macht. Und da sind wir schon mittendrin. Denn da wird einmal gesagt, ja, wir leben ständig in einer Situation, wo wir uns als Ich empfinden, das mit einer Welt konfrontiert ist. Wir leben in der Welt. Und diese Welt hat verschiedene Eigenschaften. Nicht nur irgendwelche Eigenschaften, sondern Eigenschaften, die uns ganz nahe berühren. Die wir entweder ersehnen oder ablehnen, die unser Leben angenehm oder unangenehm gestalten. Die Melodie unserer Existenz, die Qualität unserer Existenz bestimmen. Das eine begrüßen wir freudig, das andere fürchten wir und lehnen wir ab. Das ist immer im Wechsel. Und hier werden 4 Gegensatzpaare genannt. Das ist durch die Hintertür gesagt, nochmal auch ein wichtiger Aspekt, was Psychologie angeht. Was wir wahrnehmen, nehmen wir im Grunde nur deshalb wahr, weil es Unterschiede gibt. Wenn es keine Unterschiede gäbe oder keine Polarität, keine Gegensätze, würden wir gar nichts wahrnehmen. Und hier sind 8 sozusagen fundamentale Eigenschaften und 4 fundamentale Gegensatzpaare genannt. Und ein drittes ist sozusagen hier durch die Hintertür in unser Bewusstsein getreten, dass die Dinge alle gar nicht sind, sondern dass es einen Wechsel gibt, dass das eine auftaucht und dafür das andere verschwindet. Die Dinge existieren nicht an sich, sondern sie sind immer in Bewegung, immer in Kommen und Gehen. Sie sind ja einem Prozess unterworfen. Und das vierte, das Ganze ist etwas, was der Buddha Dhamma nennt, ein Weltgesetz. Gesetz. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, ach, das interessiert mich nicht, das lasse ich mal auf sich beruhen, ja, da mögen sich andere drum kümmern, sondern das ist eine Gesetzmäßigkeit, denen die Dinge unterliegen und denen wir dann entsprechend auch ausgeliefert sind. Also sehr fundamental, was unser Leben betrifft und deshalb auch wert, dass man sich's mal genauer anschaut. Ich will jetzt diese 4 Polaritäten erstmal in unser Bewusstsein heben. Es fängt an mit etwas, was der Erwachte Gewinn und Verlust nennt. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass alle Menschen, alle Wesen bedürftige Wesen sind. das, was wir brauchen, was zu unserem Leben notwendig ist, finden wir da draußen in der Welt. Das mag die materielle Lebensgrundlage sein. Wir brauchen ja Nahrung, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Wohnung und medizinische Versorgung, wenn das notwendig ist. Das mögen auch sonst angenehme Dinge des Lebens sein. Situationen, Erfahrungen, die uns Spaß machen, das spielt sich immer irgendwie im Kontakt mit der Welt ab. Das mögen besondere Ereignisse sein oder Alltag, aber immer sind wir in Bezogenheit auf Dinge um uns herum und abhängig davon. So, und was machen wir in dieser Situation? Wir strengen uns mehr oder weniger an, um in der Welt das zu erreichen, was wir wollen. Die Angebote, die da sind, die fliegen ja nicht unbedingt ins Haus, sondern man muss etwas dafür tun, man muss sich engagieren, um an die Dinge ranzukommen. Die meisten von uns wissen das, weil sie einen Beruf haben. Das ist sozusagen die Grundlage für unsere Existenz, Arbeit, Investition von Anstrengungen, damit wir wenigstens an das Minimum unserer Lebensbedürfnisse herankommen. Und wenn wir besondere Sachen machen wollen noch, spezielle Ereignisse erleben wollen, ja, weiß ich, wir wollen den Mount Everest ersteigen oder wir wollen Präsident der USA werden, ist klar, dass man dann nochmal zusätzlich etwas tun muss. Ja. Kommt meistens nicht wohl an allein. Aber die entscheidende Erfahrung, jetzt sind wir wieder bei Gewinn und Verlust, die entscheidende Erfahrung ist, dass uns das manchmal gelingt und manchmal einfach nicht gelingt. Oft erreicht man das, was man will, freut sich, aber wie oft erreicht man das eben nicht, was man sich erhofft. Ja? Das fängt bei banalen Dingen an, die Wohnung, die man gern beziehen will, ist gerade vergeben. Nicht? Die Traumfrau ist gerade auch dummerweise vergeben. Oder der Job, auf den man so gehofft hat, den gibt es zwar noch, aber ein anderer oder eine andere hat ihn inne. Ja? Also, manchmal klappt es, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Manchmal klappt es nicht. Gewinn und Verlust. Aber ihr habt in den Beispielen schon gemerkt, dass die Übersetzung, die hier der Übersetzer gewählt hat, ein bisschen zugespitzt ist. Gewinn und Verlust klingt zunächst einmal ein bisschen ökonomisch. Ja? Also die Börsenkurse steigen, dann habe ich einen Gewinn und die Börsenkurse fallen, dann habe ich einen Verlust. Das ist hier gar nicht gemeint, sondern es ist generell gemeint, was wir im Leben erreichen und was wir nicht erreichen. Und da gibt es an einer Stelle der Belehrungen des Erwachten eine sehr grundlegende Definition von dem, was Dukkha ist, von dem, was also Unzulänglichkeit bedeutet. Und er formuliert es so, was man begehrt nicht erlangen, ist Dukkha oder eine Form von Unzulänglichkeit. Ich habe die Vermutung, dass hier keiner sitzt, der nicht diese Erfahrung mal im Leben gemacht hätte oder oft schon gemacht hat, ich will was und krieg's nicht. Und wenn man's hat, kommt noch was Dummes hinzu. Das schillert so in diesem Wort Verlust mit. Man hat's und irgendwann entschwindet's wieder. Ja, das ist der zusätzliche Aspekt aller Phänomene in unserem Leben, dass sie nicht bleiben, dass man sie nicht festhalten kann. Selbst wenn wir uns mal in einer sehr schönen, erfolgreichen Situation sehen, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, irgendwann hört das mal auf. Und dafür gibt der Buddha, wie ich denke, ein sehr ja, nahegehendes und einleuchtendes Gleichnis. Alles, was uns an materiellen und auch ideellen Dingen in der Welt begegnet, ist nur wie ein Darlehen. Ja, man geht auf die Bank, kriegt Geld in die Hand und fühlt sich irgendwie ganz toll, endlich kann ich machen, was ich will. Aber Darlehen haben etwas sozusagen an Haken. Man muss sie irgendwann wieder zurückzahlen. Und so ist es mit allen Dingen, die uns im Leben als Gewinn zukommen und zufließen. Wir haben keinen dauerhaften Anspruch auf sie. Wir haben sie momentan im Besitz, aber sie sind nie unser wirkliches Eigentum. Irgendwann verlassen uns die Dinge wieder. Also Stichwort Vergänglichkeit. Und da heißt es in diesem Gleichnis, wer dann auf einmal merkt, dass der Eigentümer der Sache, in dem Fall die Bank, wenn man das als Beispiel nimmt, irgendwann mal an die Tür klopft und sagt, so, jetzt will ich die Mäuse wieder zurückhaben, ist man verstört. Nicht? Weil man gewöhnt sich an die Dinge und wenn sie dann unter unseren Händen verschwinden, hat das eine tiefe, negative Auswirkung auf uns selbst. Wir sind verstört, weil wir eine Affinität, ein Verlangen nach den Dingen haben. Und das ist ein sehr, sehr weites Feld. Unser ganzes Leben ist davon betroffen. Verlust von geliebten oder nahen Menschen oder Tieren. Verlust von Lebensgewohnheiten, von Situationen, die uns alltäglich und vertraut sind. Irgendwann hören sie auf. Alle materiellen und ideellen Dinge, die uns mal zur Verfügung standen, verschwinden. Und last not least, der eigene Körper, an den wir uns so gewöhnt haben, mit dem wir uns so identifizieren, sagt irgendwann mal, so, das war's. Oder er kündigt zumindest an, dass das bald der Fall ist. Also, Gewinn und Verlust als ein Beispiel. Dann habt ihr gehört, die zweite Polarität, die der Erwachte Ehre und Verachtung nennt. Der Hintergrund ist hier, dass Menschen ja soziale Wesen sind. Sie sind ja nicht isoliert für sich, sondern sie leben in einem sozialen Verband. Sie spielen in einer Gemeinschaft eine Rolle. Und da ist es regelmäßig so, dass man sich von Menschen Bilder macht. Man schätzt sie irgendwie ein, man sortiert sie irgendwie ein nach Sympathie, Antipathie, nach Einfluss oder Einflusslosigkeit, nach irgendeinem Wert. Und es ist fast automatisch, dass man selbst möchte, dass die anderen ein positives Bild von einem haben. Keiner möchte irgendwo negativ in den Köpfen bei anderen sein, sondern mit einem positiven Bild. Warum? Weil das unser Selbstwertgefühl irgendwie stabilisiert. Wir brauchen sowas wie ein Echo von draußen. Wir brauchen eine Rückmeldung, die mindestens sagt, schön, dass es dich gibt, gut, dass du da bist, ne? Wir brauchen eine Bestätigung für uns selbst, eine Art von Wertschätzung der eigenen Person. Und das kann unterschiedliche Formen annehmen. Eine extreme Form wäre die Anerkennung als Ruhm. Ja, Ruhm heißt ja wertgeschätzt sein in allen Zeiten und in allen Räumen. Das ist der normale Mensch eben sehr selten erfährt. Oder auch, was man Ehre nennt, dann wenn man sozusagen auf der ethisch-moralischen Ebene von anderen Menschen anerkannt wird. Oder schlicht und einfach, wenn man Achtung erfährt, weil man so etwas ist wie ein Vorbild oder empfunden wird. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber auch da ist unsere Erfahrung, dass es manchmal funktioniert oder manchmal nicht funktioniert. Nehmen wir Beispiel Beruf. Da kommt es ja gelegentlich vor, dass der Chef mal sagt, bist ein klasse Kerl, auf dich möchte ich nicht verzichten in meinem Beruf. Dann wäre das ein positives Beispiel, aber meistens kommt es vor, man macht, was man kann und das wird als selbstverständlich hingenommen, wird nicht mal wirklich gewürdigt oder zur Kenntnis genommen. Und greifen wir mal den Künstler als ein anderes Beispiel heraus. Da gibt es welche, die werden in ihrem Leben schon berühmt und reich. Und andere müssen 200 Jahre warten, bis man ein Bild im Museum hängt, wenn überhaupt je. Und eine dritte Kategorie, vielleicht genial, wird in dieser Welt überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und bei allen Politikern ist es genauso, die tauchen heute jeden Tag in den Nachrichten auf und übermorgen will keiner mehr was von ihnen wissen. Auch da seht ihr schon, wie schwankend das ist, was wir Ruhm und Ehre oder Verachtung genannt haben. Nicht wirklich verlässlich, sondern alles eher im Wandel. Und freilich gibt es auch das Gegenteil davon. Nicht beachtet zu werden ist ja manchmal schon ein Privileg, aber es gibt ja auch die Situation, wo man geradezu missachtet wird, wo man diskriminiert wird. Vielleicht noch ein Aspekt, dass wir in all diesen Phänomenen auch sehen, dass es sowas wie ein Normalmaß gibt. Jeder will so ein bisschen mindestens an Erkennung haben. Dass es aber auch Extremformen gibt, also übersteigerte Formen. Das sind dann Menschen, die auffallen müssen, koste es, was es wolle, egal wie. Aber ich kümmere mich darum, dass man sagt, ach, das ist einer, das ist ein Kerl so ungefähr. So, Lob und Tadel wäre das dritte Gegensatzpaar. Lob und Tadel scheint mir mehr so was wie so ein momentanes Feedback. Ja, man kriegt so eine aktuelle Antwort auf das, was man vielleicht gerade gemacht hat, auf eine bestimmte Eigenschaft, die man hat, auf, ja, auch wenn man irgendwie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten hat oder auch nur schön aussieht mal irgendwie oder etwas getan hat, was auffällig ist. Und da sieht man auch, wie abhängig wir sind von solchen Feedbacks. Wenn wir gelobt werden, geht das runter wie Öl. Also ich kenne kaum jemanden, der da Widerstand entwickelt, sondern das tut einfach nur gut. Während beim geringsten Tadel schon springt sofort die Maschinerie an, mit der wir begründen, warum das, was wir gemacht haben, dann doch richtig ist und gut ist. Also die Selbstverteidigungsstrategien sind in uns normalerweise voll entwickelt. So, der Erwachte sagt aber, es ist ein großer Vorzug, wenn man sich etwas sagen lässt, wenn man also sich der Kritik stellt und Kritik als etwas ja, Positives wendet. Denn jeder, der das Empfinden hat, ich will in meinem Leben ein bisschen vorankommen, ich will mich verändern, ich will in eine bessere Lebenssituation hineinkommen, der kann nichts Besseres finden als einen Freund oder einen Kollegen, der ihn oder sie immer mal auf die eine oder andere Schwäche aufmerksam macht und sagt, du, da kannst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Und deshalb gilt im buddhistischen Kontext etwas, was der Buddha als einen Grundsatz formuliert hat. Wenn auch die anderen sich nicht sagen lassen, wir aber wollen leicht ansprechbar sein. Nicht? Wir wollen offen sein für Kritik und Tadel, weil das hilfreich sein kann. Das letzte von den vieren, Freude und Leid. Das ist nur eine Kategorie, die sehr, sehr umfassend und allgemein ist. Da passt nichts anderes mehr rein. Oder ist alles passt da unter diese Überschrift. Das ist, wenn ihr so wollt, das zentrale Spannungsfeld, in dem sich Menschen überhaupt bewegen. Was heißt das? Das heißt einmal in den Texten, beschreibend unsere Lebenssituation, ich möchte leben und nicht sterben, ich wünsche mir Glück und habe etwas gegen Leid. Das ist fundamentale Lebenssituation, also die Polarität zwischen Wohl und Wehe. Und genau da sehen wir die großen Unterschiede. Die materielle Welt um uns herum, was offeriert sie uns, was gibt sie uns? Und auf der anderen Seite, was mutet sie uns zu? Die Menschen um uns herum, was geben sie uns an Schönem, Angenehm? Und wo sind sie Belastung für uns? Und wir selbst? Ja? Wo sind wir so drauf, dass wir sagen können, alles in Ordnung, prima? Und wo sind wir selbst mit uns so unzufrieden, dass wir nur den Kopf schütteln können über uns? Das haben 3-4 Beispiele nochmal deutlich gemacht. Nehmen wir unseren Körper, jeder von euch hat ihn, glaube ich, heute mitgebracht. Ja. Dieser Körper, was kann der für Eigenschaften haben? Er kann jung sein, er kann gesund sein und er kann stark sein. Oder er kann langsam älter werden, kann schwach sein, er kann krank sein. Das ist die Spannungsbreite, in der wir uns alle bewegen. Dann die materiellen Gegenstände, mit denen wir zu tun haben. Die können funktionieren oder können nicht funktionieren. Sie können uns lange zur Verfügung stehen oder können morgen schon kaputt sein. Sie können praktisch sein und völlig unpraktisch. Irgendwo dazwischen ist all das, was wir haben. Bleiben unsere Gefühle. Was ist damit? Und die können angenehm sein oder unangenehm, die können schmerzhaft sein oder können uns zum Jubeln bringen. Das ist die Bandbreite. die Erlebnisse, die wir haben, die Wahrnehmung, die wir machen. Wir können harmonisch sein, schön, entzückend, märchenhaft, wie auch immer. Sie können unangenehm, schlimm, schrecklich, höllisch sein. Irgendwo in diesem Feld bewegen wir uns. Und unsere Tätigkeit, wir sind ja immer auch aktive Wesen, wir machen ja etwas. Unsere Tätigkeit kann auch diese Zweiheit aufzeigen. Entweder sind wir erfolgreich, es kommt was raus, oder wir sind erfolglos. Wir haben sinnvolle Tätigkeiten oder sinnlose Tätigkeiten. Wir machen etwas, was frustrierend ist oder etwas, was inspirierend ist. Und das ist nichts anderes als nur ein Beispiel dafür, dass wir in dieser Spannung leben von Wohl und Weh, und zwar unser ganzes Leben lang und 24 Stunden lang. So, da wären wir an einem Punkt angelangt, wo wir zunächst nur mal zur Kenntnis genommen haben, wie der Buddha unsere Lebenssituation beschreibt. Aber das wäre zu wenig, nur zur Kenntnis zu nehmen, was ist. Und interessant ist ja, was ist die Folgerung daraus? Wie gehen wir da mit um? Und jetzt sagt er einen ganz interessanten Satz. Genau wie der unwissende Weltling treffen auch den Wissenden, den edlen Jünger Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Das überrascht vielleicht, weil wir denken, naja, wenn einer weise ist und über den Dingen steht, dann kann dem das alles gar nicht passieren. Und hier wird gesagt, nee, so ist es erstmal nicht. Von diesen 8 Phänomenen sind alle erstmal betroffen, egal ob das der weltlich normale Mensch ist oder ob das jemand ist, der eine spirituelle Praxis auf sich genommen hat oder gar jemand, der schon sehr weit fortgeschritten ist. Was ist der Hintergrund? Was ist sozusagen die Ursache dafür, dass diese Situationen immer wieder eintreten? Das ist das, was der Buddha unsere karmische Verflochtenheit nennt. Denn alles, was wir erleben, was aus dieser sogenannten Welt auf uns zukommt, hat den Hintergrund darin, dass wir es früher einmal in die Welt gesetzt haben. Wir haben das selbst zu verantworten. Entweder durch Handlungen, die gestern gerade stattgefunden haben, oder durch Aktivitäten, die vielleicht schon sehr, sehr lange zurückliegen. Und das macht der Buddha an einem konkreten Beispiel auch wieder deutlich. Er versucht es ja immer sozusagen lebensnah darzustellen. Und so sagt er, es gibt 5 schwer zu erlangende Dinge in unserem Leben. Einmal langes Leben, dann Schönheit, Glück, Ehre und himmlische Wiedergeburt. Das sind 5 andere Beispiele für das, was wir uns ersehnen, erhoffen. Und wir fragen uns jetzt, kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Und die Antwort ist irgendwie ganz einfach, nicht? Ursache, Wirkung, karmische Zusammenhänge lassen sich auf diese 5 Dinge anwenden. Wenn man langes Leben wünscht, kann man es nie kriegen, wenn man sich selbst früher dem Töten hingegeben hat. Das passt nicht zusammen. Schönheit kann man nie erlangen, wenn wir früher ein zorniger oder auch jetzt ein zorniger, aufbrausender, hektischer, wütender Mensch ist. Passt nicht zusammen. Glück kann niemand erreichen, der es selbst gelernt hat, andere unglücklich zu machen. Wie sollte das zusammenpassen? Und Ehre kann einem nie zuteil werden, wenn man selbst nicht in der Lage ist, andere Menschen zu achten und anzuerkennen. Und himmlische Wiedergeburt, wie sollte himmlische Wiedergeburt möglich sein, wenn man selbst als Mensch untermenschliches Niveau hat? Das ist an sich eine ganz einfache Kiste, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück, wie man selbst agiert, wie man selbst drauf ist, wie man handelt, so ist das, was man erlebt. Da gibt es sowas wie einen Fachausdruck, Labhi heißt das. Das heißt, auf Deutsch könnte man fast sagen, so wie ein Gewinnertyp. Es gibt Leute, die wachen morgens auf und schon haben sie 1.000 Euro verdient, so ungefähr. Ja? Die gehen an den Briefkasten und schon sind die frohen Botschaften drin. Und die anderen, die rackern und zackern und am Ende des Monats rote Zahlen auf den Auszügen. Und in jeder Hinsicht, nicht, gibt es Menschen, denen fallen die Dinge zu, den seinen gibt es der Herr im Schlaf, so ungefähr. Und die anderen können machen, was sie wollen. Sie strengen sich an und kommen auf keinen grünen Zweig. Und hier haben wir eben erfahren, warum das so ist. Da passiert nichts aufgrund von Zufall, sondern aufgrund der vergangenen karmischen Konstellation guckt man entweder in die Leere oder in die Fülle. Je nachdem, was man selbst in die Welt gesetzt hat, erfährt man diese Welt als positiv oder negativ. So, um eine kurze Zusammenfassung zu machen. Wir haben zwei Dinge angeguckt. Welche Grundphänomene in unserem Leben tauchen auf und wo kommen sie her? Und jetzt müssen wir einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen, uns nämlich fragen, wie gehen wir jetzt mit dem Ganzen um? Wir können nicht nur zurückgucken, sondern müssen auch in die Zukunft gucken. Also, wie reagieren wir auf aktuelle Ereignisse? Lassen wir den Buddha nochmal reden. Worin besteht nun hierbei die Verschiedenheit, worin der Unterschied zwischen dem wissenden, edlen Jünger und dem unwissenden Weltling? Fragt seine Schüler und die Schüler bitten ihn, eine Antwort zu geben, sagt, ja, sag uns das jetzt mal, worin dieser Unterschied besteht. Da wird dem unwissenden Weltling Gewinn zuteil, nicht aber überlegt er sich dabei und versteht nicht der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, elend, dem Wechsel unterworfen. Und es wird ihm Verlust zuteil, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude, Leid, nicht aber überlegt er sich dabei und versteht es nicht der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir all das, doch es ist vergänglich, elend, dem Wechsel unterworfen. Was heißt das? Das heißt zunächst mal, dass all diese 8 Dinge, über die wir reden, jedem widerfahren können. Es taucht einfach aus, aber wie reagieren wir darauf? Oder wie reagiert der Mensch normalerweise darauf? Völlig ungenügend. Weil er zunächst einfach nur mal denkt, diese Dinge sind. Das ist so unsere Grundkategorie der Wahrnehmung und des Denkens, die Dinge sind oder sie sind nicht. Aber was hier gesagt wird, und das ist eine ganz subtile Psychologie dahinter, die Dinge sind nicht, sondern sind in Erscheinung getreten. Sie sind jetzt aufgetaucht. Das ist ganz etwas anderes, als dass sie etwa wären. Nein, sie sind aufgetaucht und damit sind sie auch vergänglich, denn alles, was in Erscheinung tritt, muss wieder vergehen. Und das gilt sowohl für das Angenehme als auch für das Unangenehme. Und wenn das Angenehmes auftaucht, da ist die normale Reaktion, ach, endlich ist es da, wunderbar, alles ist gut. Jetzt kommt das Aber, die Dinge bleiben nicht so, sondern die verschwinden wieder. Und das meint, dass die Lebenstatsachen uns innerlich dadurch tangieren. Sie verschwinden wieder, sie sind also nicht sozusagen festzuhalten, sie haben diese Eigenschaft wieder abzuhauen, ungefähr so. Und Gewinn und Verlust heißt es weiter, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leiden halten sein Herz umsponnen. So. Das heißt, dass wir tief von den Dingen tangiert sind. Das, was da scheinbar in der Welt passiert, ist nicht etwas, was da wie so ein Film abläuft, ja, ein Film, den man ausschalten kann, sondern wir sind immer unmittelbar davon betroffen. Das ist das, was in dem Wort Herz steckt, sozusagen unsere Innerlichkeit, unsere Empfindlichkeit, das, was unsere Wesenhaftigkeit ausmacht. Wir sind treffbar, wir sind beeinflussbar, wir sind verletzlich. Wir greifen nach den Dingen und wenn wir nach ihnen greifen, entsteht immer ein angenehmes Gefühl und wenn die Dinge dann verschwinden, muss ein unangenehmes Gefühl entstehen. Und wenn wir uns das nicht wahrmachen und klar machen, dann sind wir eben in Abhängigkeit davon. Wenn einer ruhmsüchtig ist und keiner guckt ihn mehr an, muss es wehtun. Und wenn einer an der Börse spekuliert und die Kurse gehen nach unten, muss es wehtun. Aber nicht nur deshalb, weil da außen was passiert, sondern weil wir eine bestimmte Affinität zu den Dingen haben. Und je nachdem, wie diese Affinität aussieht, tut es uns gut oder nicht gut. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt der Mensch, und Verlust verdrießt ihn. An der Ehre, die ihm zuteil wird, hängt er, und Verachtung verdrießt er. Und so weiter, und so weiter. Das gilt für alle acht. Und damit ist gesagt, dass wir in jeder Lebenssituation von den Dingen gefühlsmäßig angesprochen sind. Es taucht ja immer eine Empfindung auf, die sagt, ja, ach, wie prima, oder nein, wie schlecht. Daraus folgen immer so emotionalen Reaktionen. Wir nehmen ja die Dinge einfach nur zur Kenntnis, sondern wir gehen dann auf die Dinge zu oder von ihnen weg. Wir wollen sie verändern, gestalten, so dass es uns passt. Entweder haben Vermeidungsstrategien, wie kann ich das in der Zukunft vermeiden, dass das nie wieder auftaucht? Oder bei den angenehmen Dingen, was muss ich tun, dass das möglichst morgen wieder zur Verfügung steht? Und das ist unser ganzes Leben. Wir empfinden uns als freie Wesen, aber im Grunde sind wir abhängig von diesen inneren Gewohnheitsmustern, von den Reaktionsmustern, die wir uns angewöhnt haben und die unser Leben bestimmen. So der Zuneigung und Abneigung verfallen, wird er nicht erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wird er nicht erlöst vom Leiden. Hier gibt uns der Buddha eine langfristige Zukunftsperspektive. Nicht, wie sieht unsere Lebenssituation im Moment aus, sondern wie geht es auf Dauer weiter? Wo endet es, beziehungsweise wo endet es nicht? Und die Antwort ist relativ klar. Wer in diesen Reaktionsmustern drin ist, der ist in einer Situation der Gefangenschaft. Und wer aus diesen Reaktionsmustern nicht heraus kann, der kommt nie aus dieser Gefangenschaft heraus. Und da diese Situation eine Situation der Unzulänglichkeit ist, bedeutet das zugleich, wer in diesen Mustern verfangen ist, kommt niemals in eine heile Situation. Er wird immer mehr oder weniger auf dem Level im Moment bleiben. Also man wird von Dukkha nicht frei. Man kommt das einfach nicht los. Aber zum Glück gibt es die Alternative, und die soll jetzt kurz vorgestellt werden. Da wird nun aber einem wissenden, edlen Jünger Gewinn zuteil. Er überlegt sich dabei und versteht der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, er ist Elend, dem Wechsel unterworfen, und es wird ihm Verlust zuteil, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude, Leid, aber er überlegt sich dabei und versteht es der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist es zwar, dieses Leid, doch es ist vergänglich, Elend, dem Wechsel unterworfen. Ja, da seht ihr die unterschiedliche Haltung den Dingen gegenüber. Und die Empfehlung, die da herauszulesen ist, wenn du ein schönes Erlebnis hast, erinnere dich dran, vergiss es nicht, es wird nicht bleiben. Das nimmt eine ganze Menge von Enttäuschung, wenn die Dinge wirklich mal wieder verschwinden. Dann sagt uns der Geist leise, ja, das hast du ja eigentlich gewusst. Es kann nicht anders sein. Aber noch hilfreicher ist das in der Situation, wo es einem wirklich schlecht geht. Wo man so spontan das Gefühl hat, so, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so, da komme ich nie mehr los von, das ist mein Leben. Dass man sich da auch erinnert, nee, auch das, die schlimmste Situation geht wieder vorbei. Irgendwann hört das wieder auf. Hätte man diesen Gedanken nicht, könnte man verzweifeln, ja. Aber wenn man weiß, auch das Schlimmste, was im Leben passieren kann, passiert immer nur für eine bestimmte Zeit, hat man immer an seinem Lebenshorizont so einen weißen Schimmer und weiß, ja, irgendwann wird es auch mal wieder hell. Und das ist das, was der Buddha in seinem Gegenmodell von dem Wissenden, von dem edlen Jünger zum Ausdruck bringt. Der wird Suttava genannt, jemand, der gehört hat, jemand, der die Wahrheit gehört hat, der Bescheid weiß dadurch. Es ist nicht nur ins Ohr reingegangen, sondern im Kopf geblieben. Es ist ein Wissen, das verarbeitet ist, ein Wissen, das angewachsen ist und in der Lebenssituation auch zur Anwendung kommen kann. Deshalb werden die auch Savaka genannt, die Folgenden und die Nachfolger. Das heißt, Menschen, die Wahrheiten nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern sich danach ausrichten und ihr Leben danach verändern. Nehmen wir doch mal Beispiel Gewinn. Kommt ja manchmal vor, dass man ja, etwas in die Hände kriegt und sich drüber freut. Wenn man da das Gefühl hat, das bleibt auf Dauer, ist ja eine negative künftige Erfahrung vorprogrammiert. Es gibt keine anders, weil die Dinge nicht auf Dauer bleiben. Entweder sie verabschieden sich von uns, indem sie kaputt gehen oder Menschen uns verlassen oder Situationen aufhören, oder wir verabschieden uns von den Dingen, weil wir irgendwann sagen, so, das war es mit meinem Leben, das ist jetzt zu Ende. Aber wenn man das sozusagen im Auge hat, dann kann man mit der Situation anders umgehen. Und wenn man vor allen Dingen sich klar macht, dass nicht die Dinge an sich entscheidend sind, sondern unsere Nähe oder unsere Ferne zu den Dingen, nicht unsere Affinität oder unsere innere Distanz, dann haben wir nochmal ein zusätzliches Instrument, um frei zu werden. Solange ich Affinität habe einer Sache gegenüber, solange muss es wehtun, wenn die Sache verschwindet. Und Trauern allein hilft nichts, weil die Gesetzmäßigkeiten so sind, die sind ja unabhängig von dem, was ich mir wünsche oder nicht wünsche. Erst in dem Moment, wo diese Anerkennung da ist, ist auch eine innere Distanzierung möglich. Und beim Unzulänglichen, das hatte ich schon gesagt, ist es ähnlich. Wenn ich erkenne, unzulänglich erscheint mir nur was, weil ich was anderes will, nicht weil die Sache an sich so ist, sondern weil mein Inneres sagt, nein, so soll es nicht sein, dann ist mir völlig klar, dass ein innerer Widerstand gegen eine Sache die Situation nur schlimmer macht. Und die Langzeitwirkung davon ist, ja, dass ich selbst die Weichenstellung sozusagen in mir trage. Was mache ich in einer Situation? Handle ich als Weltling, als unwissender Weltling, der in seiner Erlebenssituation ein Getriebener oder Gefangener ist? Oder bin ich so geeicht und so geübt und gepolt, dass ich in dieser Situation besser oder überhaupt heilsam umgehen kann? So, und da sind wir schon bei dem Ende dieser Lehrrede, die der Buddha nochmal in ein paar Versen zusammenfasst. Das macht er oft, dass er nochmal in einer gebundenen Sprache die Kernaussagen seiner Botschaft ja präzise auf den Punkt bringt. Gewinn, Verlust, Verehrung und Verachtung, auch Lob und Tadel, Freude wie Leid. Gar wandelbar sind diese Weltgesetze, voll Unbestand, dem Wechsel unterworfen. Der Weise, der Besonnene durchschaut sie, erkennt sie als dem Wechsel unterworfen. Erwünschte Dinge quälen ihn nicht mehr und auch bei Unerwünschten kommt ihm kein Verdruss. In ihm sind Hingeneigtsein und auch Widerwille zerstört. Vergangen sind nicht mehr da. Die sorgenfreie, lautere Stätte kennend, ist zu des Daseins anderem Ufer er gelangt. Das ist nun wirklich eine langfristige Perspektive. Aber das zeigt ein bisschen auch unsere Situation. Ihr habt ja wahrscheinlich im Laufe meiner Worte immer auch mal sozusagen reflektiert, erkenne ich das sozusagen in meiner Lebenssituation wieder, ist da mal was aufgetaucht? Ja, und wie bin ich damit umgegangen oder wie gehe ich im Moment damit um? Und damit ist zugleich eine Art von ja, Trainingsprogramm zumindest angedeutet, wie man sich vielleicht verändern kann, um mit Lebenssituationen dieser Art besser umzugehen. Und das wäre mein letzter Satz. dass der Buddha hier zugleich auch eine Langzeitperspektive aufmacht, indem er sagt, es gibt eine Situation, wo man jenseits dieser Polarität oder dieser 8 Polaritäten frei ist von all dem, was da auf uns zukommt oder nicht auf uns zukommt. Das soll als Einstieg mal fürs Erste genügen. Es waren, glaube ich, genügend Beispiele, um zu zeigen, was Lebenstatsachen beinhalten können. Es gibt andere natürlich, auf die wir noch kommen. Und es hat vor allen Dingen gezeigt, dass Lebenstatsachen nicht einfach nur Fakten sind, sondern sich immer die Frage stellt, wie gehe ich damit um? Gehe ich mit ihnen so um, dass es am Ende mehr wehtut, oder gehe ich damit so um, dass es am Ende weniger wehtut? Und das näher zu betrachten, ja, kann die Aufgabe unserer künftigen Stunden auch sein. Punkt von meiner Seite. Ja, ist auch immer so schön, jetzt seid ihr dran. Oder so ähnlich. Vielleicht Fragen, Verständnisfragen, wenn irgendwas nicht klar geworden ist, was ich gesagt habe, dass wir das erst klären. Und ansonsten, ja, Erfahrungen, könnt ihr da dem Buddha etwas abgewinnen oder habt ihr das Gefühl, von was spricht der überhaupt? Der Thomas hat sich gemeldet.
Ich habe eine Frage, also diese karmischen Verflochtenheit, das sehe ich auch, das wird ganz oft so sein. Ich habe jetzt noch, bei mir kam da so die Frage hoch, wie ist es denn so mit Naturkatastrophen, also jetzt so ein Erdbeben, was dann einfach passiert, was Schicksal ist, hat der Buddha da auch eine Antwort zu, weil das wird jetzt nicht direkt das karmische Verflochtenheit sehen, aber ja, vielleicht doch. Also
ich will es mal so sagen. Also, fang an der anderen Ecke an, weil du auf diese Frage unterschiedliche Antworten bekommen wirst. Ja, also, du fragst 10 Buddhisten, dann kriegst du 5 verschiedene Antworten, sagen wir so. Und es gibt eine ganze Reihe von Buddhisten, die sagen: Ja, es gibt so Teilbereiche, da sind wir verantwortlich. Und es gibt Teilbereiche, die sind jenseits unserer Verantwortung. Du hast beispielsweise genannt, ob es jetzt heute regnet oder die Sonne scheint. Ja, was habe ich mit zu tun? Und es gibt eine andere Fraktion, zu der ich mich auch zähle, die sagt, es gibt nichts in der Welt, kein Erlebnis, nichts, was uns begegnen kann, was nicht von uns karmisch verantwortet wäre. Nur mit dem einen Unterschied, das eine kann man relativ leicht erkennen und das andere kann man nicht erkennen. Das hängt damit zusammen, dass Ursache und Wirkung zwar immer fest verbunden sind, aber nicht immer zeitlich nah zueinander sind. Es gibt Ursachen, die lange, lange zurückliegen, auch in unserem Leben jetzt, wo wir gar nicht mehr wissen, wo kommt das auf einmal her, aber trotzdem von uns angeleiert ist. Und so ist es auch mit diesen Dingen, die wir Natur nennen. Wir im Westen sind so erzogen, dass wir glauben, die Natur ist da. Wenn ich geboren werde, ist die Natur ja schon da. War vor mir schon da und die bleibt auch. Aber ich gebe zu bedenken, dass schon allein die Tatsache, dass wir einen physischen Körper ergriffen haben, denn wir sind ja Mensch geworden, weil wir einen physischen Körper ergriffen haben und den aufgebaut haben, eine wesentliche Bedingung dafür ist, dass unser Erdbeben überhaupt was anhaben kann. Hätten wir einen übermenschlichen Körper ergriffen, einen Körper, den die Devas haben, dann können uns kein Erdbeben was ausmachen. Und ich sage hinzu, hätten wir einen inneren Geist, eine innere Gemütsverfassung entwickelt, die völlig gelassen, völlig souverän, völlig gleichmütig ist, dann könnte uns ein Erdbeben auch nichts ausmachen. Das zeigt etwas, was ich vorhin angedeutet habe. Die Dinge sind nicht nur objektiv irgendwie, sondern sie haben etwas mit uns zu tun. Wenn wir diesen Körper schätzen, ihn lieben, dranhängen, da haben wir Angst, wenn Erdbeben ist. Warum? Wir könnten ja in der Spalte verschwinden und dann sind wir tot. Wenn wir zu diesem Körper null Affinität hätten, fiktiv vorgestellt, was sollte dann ein Erdbeben ausmachen? Wir würden das Erdbeben gar nicht als Erdbeben erkennen. Vielleicht als ein Ruck oder irgendwas, das wäre für uns gar kein Erdbeben, wir hätten da gar nichts mehr zu tun. Nicht? Also ein genauer Blick sagt immer, die Dinge sind nie objektiv an sich, für sich da, sondern immer nur in einer bestimmten Beziehung zu uns selbst. Und die können wir verändern. Ja? All das, was aus unserer karmischen Vergangenheit noch aufkommt, an Gutem oder Schlechtem, da haben wir wenig rückwirkend Einfluss. Aber wie wir damit umgehen, wie wir reagieren, das hängt sehr von unserem aktuellen inneren Zustand ab und von dem, in was wir uns entwickeln oder zu was wir uns entwickeln. Aber das jetzt zu beweisen, ist nicht möglich, weil unser geistiges Fassungsvermögen einfach dazu begrenzt ist. Wenn der Buddha von sich sagt, ich als ein Buddha bin in der Lage, die Details von Ursache und Wirkung genau zu erkennen. Und wir sind eher in einer Situation, dass wir sagen, okay, ich vertraue auf das im Moment, was der Erwachte sagt, oder ich bin da eher skeptisch. Aber die Erfahrung zeigt, je näher und genauer man hinschaut, umso mehr wird man diese Zusammenhänge erkennen. Und dann kann man relativ leicht schließen, irgendwann, ja, das ist ein generelles Prinzip. Und letzter Satz, wir können froh sein, dass es so ist. Ja? Weil wenn Karma sozusagen keine karmafreien Zonen zulässt, dann haben wir auch den Schlüssel zur Freiheit in unserer Hand. Wenn es viele objektiv von uns unabhängige Phänomene gäbe, wären wir auf Dauer ausgeliefert. Je nachdem, was da draußen gerade passiert. Was Angenehmes oder Unangenehmes. Ne? Also Karma und das Karma-Gesetz ist wirklich etwas Befreiendes. Es ist wirklich der Schlüssel, den wir in die Hand kriegen, um unser Leben zum Besseren zu wenden. Aber zu dem Thema Karma kommen wir morgen nochmal, weil es in einem anderen Zusammenhang speziell der Buddha auch dann nochmal zum Thema macht. Ja. Vielleicht dazu dann morgen noch mehr. Noch was zu berichten, vielleicht gibt es ja eine Erfahrung, eine eigene Erfahrung in dem Zusammenhang. Karin.
Also ich habe gemerkt, das ist auch ein gewisses Prinzip, was ich bei mir beibehalte, diese Polaritäten immer zu sehen auf beiden Seiten. Wenn ich mit Gruppen arbeite und ich denke, Mann, toll, das ist ja klasse, die sind ja sowas von clever, sowas von toll, also bessere Gruppe geht's nicht. Dann kann ich nur darauf warten, das dauert nicht lange. Dann ist an der nächsten Ecke irgendetwas los, weil mein ganzes Verhalten verändert sich. Ich verändere mich zu der Gruppe, nicht die Gruppe zu mir, sondern ich. Und mache den Bogen auf, dass da wirklich reingeschlagen werden kann. Und wenn ich immer sage, okay, es kann morgen ganz anders sein und sollen sie sein, wie sie wollen, und wenn sie morgen mir die größten Vorwürfe machen, ist das auch in Ordnung, ne? Dann leide ich nicht drunter, wenn das passiert. Nimm es auch hin und guck mal hin und sag, ist das jetzt richtig? Brauche ich das? Ist das jetzt in Ordnung? Beziehe es auch mit ein oder auch nicht, je nachdem. Und kommt mal damit klar.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Da draußen an dem Brett neben der Spüle hängt so eine kleine Postkarte. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ich habe gestern drauf geguckt, per Zufall. Da steht auch drauf, was ist ein Leben? Leben ist das, was gerade passiert, während du was ganz anderes planst. Ja? Und damit ist es sozusagen sehr verdichtet, was heute Morgen auch Thema ist. Es ist dieser Gegensatz zwischen dem, was wir wollen und anstreben, und dem, was geschieht. Nicht? Solange das parallel läuft, ist ja alles wunderbar, aber dummerweise läuft es ja in den seltensten Fällen parallel, sondern es läuft quer zueinander. Oder wenn es mal parallel läuft, dann nur für eine Weile und dann geht es wieder auseinander. Und je stärker unsere innere Gebundenheit an etwas ist, umso stärker wird der Konflikt empfunden, wenn die Dinge nicht mehr passgenau sind. Und das ist schon eine große Hilfe, das allein zu wissen.
Ein riesengroßes Paket Freiheit. Ich kann machen, was ich will.
Ja, so ist das. Also wir sehen, und da weise ich immer noch mal drauf hin, die Dinge sind nie an sich. Es sind immer nur Beziehungen. Ich und Umwelt, ich und andere, ich und Gruppe. Und die Einstellung, die diese Beziehung begründet. Wenn wir das sehen, ja, da haben wir schon sozusagen den Schalthebel, wenn wir den unter die Schraube, an der wir drehen können, um die Situation zu verändern.
Erfahrung berichten. Also ich hatte dieses Jahr aber einfach halt ein größeres Paket an Lust, an Krankheit, Vergänglichkeit bei mir im Umfeld. Arbeite da schon länger dran, auch mit meiner spirituellen Lehrerin. Das war jetzt eine wunderschöne Abholrunde, also einfach so diese Gelassenheit zu haben, dass auch unangenehme Dinge vorbeigehen. Das ist ja auch so. Also das spüre ich auch jetzt schon, aber es war einfach schön zusammengefasst und ich habe halt für mich mitgenommen, so Gelassenheit, aber auch Humor. Also es ist, es geht vorbei und wird auch noch gut.
Ja, die Erfahrung ist ja, wenn man sich gegen etwas wendet, ja, also eine negative Erfahrung oder ein negatives Erlebnis ist aufgetaucht und wir wenden uns innerlich dagegen. Das ist ja eine Kraft, die wir aufwenden, so in diese Richtung. Und da stellen wir fest, dass dieselbe Kraft dann uns ja entgegenkommt. Das ist ja das Verrückte. Ich habe das ein paar Mal schon an dem schlichten Beispiel dieser Wand da demonstriert. Je fester man gegen die Wand drückt, umso fester drückt die zurück. Wer ist jetzt der Stärkere? Und der Erwachte sagt, wenn du zurücktrittst, dann treten die Dinge zurück. Ja? Also wenn wir uns innerlich frei machen von solchen ja, Katastrophenszenarien, wenn wir zurücktreten, dann lösen die sich auf. Dummerweise kann man es nicht immer, das ist das Problem. Ja? Wir sind nicht immer einfach so souverän zu sagen, okay, schlag mal schnell nach, Tipp Nummer 7, Buddha, ah, so war's, ja, tritt zurück. Sondern da sind unsere Muster eben oft so stark, dass das so ein Automatismus ist. Nicht? Kommt uns was Negatives entgegen, also müssen wir da einen Druck aufbauen. Und das ist eine Art von Übung, das erstmal zu erkennen, wie die Zusammenhänge sind und zu gucken, wie man sich entsprechend dann auch wappnen kann und verändern kann, um in der konkreten Notsituation reagieren zu können. Und da ist es eben wichtig, dass man sich in Situationen, wo diese Notsituationen nicht auftreten, sich dann die Dinge klar macht. Ja, wenn es erstmal so weit ist, wenn man im Trubel und im Strudel drinsteckt, dann zu überlegen, ja, was müsstest du denn eigentlich machen jetzt? Dann sind die Wellen schon über uns zusammengeschlagen und wir kommen da nicht mehr raus von. Das ist sozusagen übrigens auch eine Methode des Erwachens, der Kontemplation, und das machen wir auch an diesem Wochenende, dass wir uns in stillen Zeiten einfach die Dinge geistig anschauen, dass wir sie betrachten, dass wir uns vertraut machen mit ihnen, und zwar so oft und immer wieder, dass das in uns angewachsen ist und genauso wie wir andere Reaktionsmuster uns angelernt haben, können wir uns auch solche positiven Reaktionsmuster anlernen, angewöhnen. Das heißt, dass man in der konkreten Situation automatisch aufsteigt. Ach, du weißt doch, auch das bleibt nicht. Sei es im Guten, sei es im Schlechten. Und da ist, wie Karin sagt, das ist das Element von Freiheit, die zur Verfügung steht. Wir sind nicht geworfen in der Situation, sondern wir stehen über den Dingen.
Also mir ist es ein bisschen jetzt sehr klar geworden. Da bin ich morgens aufgestanden und habe meinen Fuß gestoßen. Mein erster Gedanke war, der Tag fängt ja gut an. Und dann bin ich gegangen, dann lief mir das Wasser von der Kaffeemaschine noch daneben oder so. Und dann habe ich das sofort, also alles, ich wusste doch gleich, dass dieser Tag gut ist. Und da ist mir das so klar geworden, wie ich mich selber in dem Augenblick programmiere, dass ich nur dieses halb volle Glas am Tag übersehe, also das halb, ne, dass es halb leer ist, dass ich dann den ganzen Tag habe ich, so dass ich das an dem Morgen angefangen habe, mich zu konzentrieren, die Dinge negativ zu sehen. Und dann bin ich hin und habe ganz bewusst gesagt, du hast den Fuß gestoßen, naja, hast den Fuß gestoßen, das heißt erstmal gar nichts. Es läuft hier das Wasser aus, dann konnte ich irgendwie so lachen und ich habe gemerkt, dass sich in mir alles vollständig gewendet hat. So als ob ich die Sonne wieder gesehen hätte, was vorher im Schatten war. Aber das habe ich alles selber gemacht. Mhm. Und für diese Erkenntnis, also das war so wie so ein Licht aufgehen. Mhm. Ich hätte bei der Arbeit bestimmt gesagt, ach, der grüßt heute gar nicht und der guckt so komisch. Und also so durch den Tag gelaufen einfach. Mir was rauspicken, was bestätigt, was ich mir morgens vorgenommen habe.
Ja, aber das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Ansatz, zu versuchen, das, was man vielleicht in den Lehren mal gehört hat, auch im eigenen Leben wiederzufinden. Ja, dass man nicht so eine Zweiheit hat im Leben, man macht sein Ding und irgendwann ist man buddhistisch. Ja, und es muss zusammenkommen. Du hast es an einem praktischen Beispiel genannt, dass wir uns, wenn wir aufwachen, sofort eine Brille aufsetzen, durch die wir gucken. Nicht? Entweder das ist eine Dunkelbrille, dann ist alles irgendwie trübe, oder wir merken das und setzen eine andere Brille auf. Wir hätten ja auch sagen können, nehmen das Beispiel mit dem Fuß, ach, wie schön, dass das gleich jetzt ist, dann ist alles Unangenehme für heute erledigt, dann habe ich den ganzen Tag nur noch einen prima Tag. Oder wenn man das ein bisschen tiefer buddhistisch betrachtet, gibt ja für alles eine Formulierung oder für alles eine Botschaft des Buddha, der sagt, ja, so ist dieser Körper beschaffen. Der Körper ist so beschaffen, dass er Schmerz haben kann. Oh, ja. Und da sind wir wieder bei der karmischen Verflechtung. Warum haben wir denn diesen Körper? Weil wir Affinität haben oder hatten zu dieser grobstofflichen Welt. Wir wollen die erleben. Dazu brauchen wir einen grobstofflichen Körper. Den haben wir angelegt und jetzt sind wir in der Lebenssituation. Und dann beschweren wir uns nachher noch, dass wir da drin sind. Und das ist so eine Betrachtung ist immer ein Stück weit Distanzierung, nicht dieses blinde Gefangensein in der Situation, sondern das Verstehen der Situation. Ja, wer einen Körper hat, stößt sich. Warum? Dieser Körper ist grob materiell und die Welt um uns herum ist auch grob materiell. Und beides prallt halt immer mal aufeinander. Kommt noch hinzu, dass wir in diesem Aspekt oder an diesem Tag in dem Moment nicht achtsam waren, nicht? Wären wir geistesklar und bewusst gewesen, hätten wir uns nicht gestört oder gestoßen an der Sache. Noch das ist ein Hinweis, nicht der Kaffeekanne dann die Schuld zu geben, sondern an der Stelle zu sagen, ich kann mich verändern. Die Kaffeekanne, die kann sich schwer zu verändern. Und um das Letzte nochmal zu nennen, die Kanne, ist zwar Wasser ausgelaufen, aber wir könnten auch denken, ich habe eine Kanne, ich kann mir Kaffee machen. Es ist sauberes Trinkwasser da, ich habe Kaffee da, ich habe Milch da, ich habe Zucker da, ich kann mir eine wunderbare Sache, ein wunderbares Getränk machen. Wie viele Menschen auf der Welt haben nicht mal das? Wie viele Menschen würden freudig ja, in Kauf nehmen, dass man das Wasser ausläuft, wenn sie denn überhaupt so eine Möglichkeit hätten. Also viele Beispiele, wenn wir hingucken, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes unsere Welt konstruieren. In jedem Millimoment sind wir dabei, Urteile zu vergeben, die Dinge zu gestalten. Das ist auch karmisches Wirken im Augenblick. Wie gehe ich mit den Dingen um? In jedem Moment wirkt Karma. Und bei den Beispielen, die wir gehört haben, sehen wir auch, wie die Ursache-Wirkungszusammenhänge ganz kurzfristig auch erscheinen. Wenn ich eine andere Brille aufsetze, erscheint die Welt auch im selben Augenblick schon anders.
Wolfgang, ja. Wenn man das ein bisschen weiter spinnt, dann sieht man, dass man eigentlich ganz, ganz, ganz viel und eigentlich immer Karma produziert, karmische Ergebnisse produziert. Dann kann man auch verstehen, warum so viele Sachen auf einen einstürmen. Weil man ja auch unendlich wahnsinnig viel gemacht hat. Weil das ist immer so ein Problem von mir gewesen. Wieso ist das so viel, was auf mich einstürmt?
Ja, das ist eine gute Analyse, eine richtige Analyse. Wenn unser Geist vielfältig ist, ja, wenn wir 1000 Ideen haben, dann erscheinen 1000 Dinge um uns herum. Und wir haben ja gerade die Neigung, die einfachen Dinge immer noch zu verkomplizieren. Wenn wir unser eigenes Leben angucken, dann wird es immer komplizierter statt einfacher. Die Wohnung wird ja immer voller. Ja? Es kommen ja immer neue Dinge hinzu. Überleg doch mal 30 Jahre zurück oder 40. Manche kann das von euch. Ja? Welche elektrischen Geräte hatten wir zu Hause stehen? Kaffeemaschine, nicht dran zu denken. Ja? Da stand vielleicht ein Herd oder was. Ja, vielleicht so in den 60er Jahren kam Fernseher dazu oder ja, Radio oder sowas. was ist denn heute da? Ja, 3 Handys mindestens so ungefähr, ja, und was da sonst noch an elektronischen Dingen passiert. Warum? Weil die Erwartung ist, unsere Empfindungen, unsere Wünsche werden mehr, also brauchen wir mehr Dinge, um die zu befriedigen. Und da das nie ausreicht, wir nie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, so ist genug, so wird immer Neues, immer anderes. Die Welt wird immer komplizierter und damit auch immer widersprüchlicher. Und was ist denn spirituelle Praxis? Jetzt mal im Extrem. Im Extrem ist das, was der Buddha an seinen Orden vorgemacht hat, den ganzen Klumpatsch beiseite lassen, die ganze Komplexität des Lebens zu reduzieren auf das Grundlegende, auf das Notwendige. Was materiellen Besitz angeht, etwas zum Anziehen, nicht? Ein Bett, wo man den Kopf hinlegen kann, etwas zu essen und das auch nur erbettelt jeden Tag und wenn ich krank bin, Arznei, sonst nichts. Und jetzt vergleichen wir uns damit und vergleichen die Entwicklung unserer Gesellschaft, wo die noch hingeht. Und da sind wir noch lange, lange nicht am Ende angekommen. Und das mal zu sehen, ist der erste Einschnittspunkt. Zu sagen, will ich das mitmachen oder will ich nicht wenigstens ein bisschen bremsen? Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt, wenn man nicht noch zusätzlich Gas gibt, sondern den Fuß mal vom Gas nimmt. Ich rede ja gar nicht davon, das Leben wirklich einfacher zu gestalten, obwohl das die Lösung ist, der Ansatz. Michael.
Wenn diese 8 Weltgesetze einen Ewigkeitscharakter haben, dann macht mir das Angst, weil ich überhaupt keinen Erlösungscharakter darin sehe.
Da alles wandelbar ist, alles vergänglich ist, sind auch die 8 Dinge nicht an sich da. Nehmen wir aber das Beispiel Ehre. Nicht? Also du bist jemand, ich fantasiere jetzt mal, der sich wünscht, wenn du wieder herkommst, dass er alle sagen, der Michael ist wieder da. Ach, wie schön, dass du wieder da bist. Ohne dich wäre das Seminar ja überhaupt nichts gewesen. Ne? Dann freust du dich. Und wenn du das nächste Mal kommst und keiner erinnert sich an dich und keiner kennt deinen Namen und fragt dich zum 10. Mal, obwohl du schon 10 Mal da bist, wie heißt du denn? Dann tut's irgendwo weh. Aber doch immer nur unter der Bedingung, dass da Anliegen in uns ist. Wenn du mit dem Anliegen hierher kommst, was kann ich denn hier wieder für intelligente Beiträge bringen, dass andere Menschen was davon lernen? Dann ist es dir völlig egal, ob dich einer erkennt oder nicht erkennt. Im Gegenteil, je mehr du hier gute Beiträge bringst, erkennt man dich das nächste Mal wieder. Ach, das ist der Michael. Achtung, wenn der was sagt, muss man zuhören. Ja? Also die Abhängigkeit von den 8 Weltgesetzen ist doch eben nur eine Abhängigkeit, solange wir uns abhängig machen. Wenn du Aktien hast, bist du abhängig von den Kursen. Wenn du dein Geld verschenkst, bist du unabhängig von den Aktienkursen. Und was der Buddha uns sozusagen am Ende der Lehrrede auch mit auf den Weg gegeben hat, wir sind ja nicht dabei, das so ein für alle Mal zu lösen. Aber wir sind ja dabei, die Richtung einzuschlagen, diese Abhängigkeiten zu sehen und zu reduzieren. Und je mehr man das merkt, umso mehr entsteht dann auch tatsächlich Freiheit. Diese Abhängigkeiten, die du beschreibst, ja, die sind da, aber sie sind eben auch geworden. Sie sind entstanden, weil wir sie ergriffen haben. Wir haben es zu unserem Ding gemacht. Und damit ist Abhängigkeit entstanden. Wenn man dann irgendwann mal erkennt, ach, eigentlich bin ich auf dem falschen Pferd. Ich sitze auf dem Ross, das in die falsche Richtung reitet. Ich steige ab. Sind wir in dem Maße auch frei. In dem Maße, wie uns das gelingt.
Ja, wobei ja immer der Widerspruch, entweder ist das eine da oder das andere, entweder ist Leid da oder Freude. Also vollkommen aufheben wird man das ja nicht können. Also insofern haben diese Gesetze eine Ewigkeit, die irgendwie unauflösbar ist.
Der Buddha sagt von sich genau das Gegenteil. Und viele seiner Schüler sagen von sich auch genau das Gegenteil. Und wenn ihr mal in die Schriften schaut, dann kommt immer mal wieder eine bestimmte Formel vor. Und diese Formel, ich kürze sie, die lautet, Getan ist, was zu tun war. Das spirituelle Leben ist gelebt. Keine künftige Geburt mehr. Es gibt nichts Höheres darüber hinaus. Das sind die Grundaussagen. Nicht? Unser Leben heißt, heute ins Bett gehen und morgen aufstehen, dann geht's weiter. Und abends wieder ins Bett gehen und morgens wieder ins Büro gehen, es geht weiter. Also für unsere Lebenssituation heißt es eigentlich nie, getan ist, was zu tun war, Schluss, Ende, aus. Sonst setzt sich immer fort. Aber auch deshalb, weil wir immer wieder nach den Dingen greifen. Und für jemand, der diesen Weg zu Ende gegangen ist, und die Betonung liegt, zu Ende gegangen ist, steht diese Aussage. Es gibt nichts mehr zu tun. Und für den Buddha war das genauso. Innerlich gab es für ihn nichts mehr zu tun, als er ein Buddha geworden ist, weil alle existenziellen Probleme für ihn erledigt waren. Es blieb nur noch, wenn ihr so wollt, für den Rest seines physischen Lebens so umzugehen, dass das ja so abgewickelt werden konnte, wie sich das am besten zeigt. Aber innerlich war kein Problem mehr da. Und die ganzen Belehrungen des Buddha zeigen die Richtung an, in die man gehen kann, um erstens mal keine neuen Probleme aufzubauen. Das machen wir ja, wir halzen uns ja immer noch was Neues auf. Also erstmal gucken, dass nicht noch mehr dazukommt. Und dann so gucken, wie wird das Leben einfacher, wie wird es schlichter und wie schaue ich das Ganze so, dass ich sehe, ich bin ja der, der die Probleme produziert, nicht die Dinge an sich.
Vieles von dieser ganzen Verletzbarkeit kommt ja auch davon, dass man oft die falsche Perspektive hat. Ne? Also wir schauen ja vorwiegend in die Welt und erwarten da alles Wohl, also vor allen Dingen Wohl. Wehe brauchen wir ja nicht von der Welt, wir wollen ja immer nur das Wohl. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme von zum Beispiel der Kollege, der nicht grüßt oder so, dann breitet man das so gedanklich aus, ne? Bleibt nur bei dem. Sieht nur, der hat nicht gegrüßt und hält das somit das ungute Gefühl aufrecht und sieht den eigenen Anteil überhaupt nicht. Also ich frage mich dann nicht, warum verletzt mich das jetzt? Also man sieht die eigenen Bezüge gar nicht, die dazu, und ich meine, ich bin ja nur durch Bezüge verletzbar, empfindlich. Also wenn die weg sind, dann ist auch, ich meine, man kann sich das ja mal in einer ruhigen Stunde vorstellen, wie das ist, wenn man diese Bezüge nicht mehr hat. Also was soll dann noch wehtun? Was so, wo soll dann noch Unterschied sein? Wenn es gut ist, sagen wir, jetzt habe ich mehr verdient.
Ja,
wenn es schlecht ist, waren es die anderen.
So ist es, ja. Da ist es. Also ich will ein ganz plattes Beispiel mal sagen, wie die eigene Beteiligung oft überhaupt nicht gesehen wird. Ich bin gelegentlich mit meiner alten Mutter unterwegs. Ja? Und neulich waren wir im Wald spazieren. Und da sagt sie zu mir, du Alfred, früher haben hier die Vögel gepfiffen. Man hört gar nichts mehr. Und dann sage ich, du bist schwerhörig, du hörst nichts. Ach so, sagt sie, ach so. Und dann sind wir in ein Lokal und sagt sie, die waren aber unhöflich. Die haben mir nicht mal guten Tag gesagt. Sag ich, die haben guten Tag gesagt, du hast es nicht gehört. Ach so. Das ist jetzt rein auf der physischen Ebene. Ja? Da kann man das gut nachvollziehen. Aber auf unserer geistigen, psychischen Ebene ist es genauso. Wir erkennen nicht unseren eigenen Anteil. Wir sehen immer nur, was da so auf uns zukommt an Erleben, haben unser Muster, das wahrzunehmen und sehen die Hintergründe nicht. Um es platt zu sagen, wir sind immer hundertprozentig mit beteiligt. Entweder in der konkreten Situation, durch unsere Reaktion oder von früher, insofern wir diese Erlebenssituation geschaffen haben. Die fallen nicht vom Himmel. Das sind unsere, wir nennen es karmischen sozusagen, Erblasten, die wir heute mit uns zu tragen haben. So, eine Wortmeldung noch, keine.
Also ich würde da noch mal anpflichten, es gibt ja nicht nur das, dass das eine karmische Geschichte ist. Man kann den anderen auch ein Mitgefühl zugestehen, also ein Mitgefühl haben, wenn er sich nicht wohlfühlt. Kann das sein, dem geht es heute nicht gut, der sieht gar nichts auf der Straße. Der sieht mich nicht, der sieht den Nächsten nicht, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Er darf so sein, wie er ist.
Ja, aber das ist doch deine positive karmische Reaktion. Das ist auch Karma, die Dinge so zu sehen. Ach, der Arme. Wie muss es dem gehen, dass der mit so einem Gesicht durch die Welt geht? Das ist doch, aber auch deine Reaktion. Damit ist wieder karmisch. Dann sagen wir, das ist aber ein Stoffel. Ich grüße den auch nie. Das wäre eine Reaktion. Oder das ist ein Stoffel, aber ich grüße trotzdem. Immer, immer wieder. Oder dieses sich einfühlen, was hat der nur, dass der heute so vernebelt oder so missmutig und missgelaunt durch die Gegend geht. Karma ist gar nichts so Riesengroßes. Karma ist immer die konkrete Reaktion auf das, was ich erlebe, indem ich es positiv aufgreife oder irgendwie zurückdrücke. Oder, das wird die höchste Form, sehe, was im Moment abläuft. Das wäre der Ausweg, den wir morgen nochmal betrachten, dass wir eben auch in dieser karmischen Hin- und Her-Situation nicht zwanghaft verhaftet sein muss, sondern auch davon sich frei machen kann und eben dann, wenn es einem gelingt, die Situation zu erkennen, zu sehen, was im Moment los ist. So, da mache ich für die erste Runde mal einen Schnitt. Ich erkläre jetzt nur mal kurz, wie es weitergeht. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause, um ein bisschen zu lüften, Michael. Das ist dein Anliegen. Dann haben wir ja das letzte Mal gesagt, wir wollen mal den Austausch im Kleinen. Ja? Und das werden wir einfach mal probieren, indem wir nachher, um 22:45 ist es, kleinere Gruppen bilden. Also bei der Größe würde ich sagen, wir sind so 30 über den Daumen, 5 mal 6 sind 30, ist es so. Ja. Dass wir 5 Gruppen bilden, 6 da hinten, 6 hier vorne, 6 da draußen an dem Rondell und noch 2 mal 6 da gegenüber, wo die Tische sind. Dass man ein bisschen auseinander ist, aber trotzdem ja zusammensitzen kann. Und die Idee, die dahinter ist, dass wir das jetzt nach einer kurzen Pause mal miteinander bereden, so wie wir es eben gemacht haben, unter dem Gesichtspunkt, ja, wo taucht denn das in meinem Leben auf? Kann sein, dass man mit allen Achten was zu tun hatte. Kann sein, dass sich in unserem Leben eine Sache immer wieder in den Vordergrund drängt. Dass wir uns das selbst bewusst machen und im Austausch miteinander feststellen, wir sind entweder alle ganz verschieden oder alle gleich gestreckt. Das wäre schon mal auch hilfreich.